Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Es ist ein Finanzierungsinstrument, das im deutschen Mittelstand allgegenwärtig ist. Im M&A-Kontext wird es aber erstaunlich oft unterschätzt. Es geht ums Factoring. Wenn wir über Akquisitionsfinanzierung sprechen, denken viele zuerst an andere Finanzierungsinstrumente. Factoring wird häufig eher als eine Art operatives Working Capital Tool wahrgenommen. Kann es auch rund um das Closing strategische Effekte entfalten, also beispielsweise zusätzliche Liquidität generieren, die Bilanz entlasten oder Covenant and Leverage Effekte positiv beeinflussen? Unter anderem um diese Fragen geht es heute. Unser Thema ist Factoring im Transaktionskontext. Dealbooster im Mittelstand? Und damit sage ich jetzt auch endlich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Mein heutiger Co-Gastgeber ist Markus Lunz von der Targo Bank. Als Head of Structured Finance ist er der ideale Gesprächspartner, um unsere Fragen zu beantworten. Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Isabella, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch.
Lass uns direkt einsteigen. Ich habe es eingangs erwähnt, es geht um Akquisitionen. Da werden eher klassische Kredite oder Private Equity als Finanzierungsinstrumente angedacht. Zumindest zumeist ist das so. Warum würdest du sagen, wird Factoring im M&A-Kontext häufig unterschätzt? Nicht als strategisches Instrument gesehen. Also siehst du da einen Denkfehler und wenn ja, wo liegt der?
Also wir sehen auch klassisch aus der Vergangenheit heraus, dass man Factoring als klassisches operatives Finanzierungsmittel verwendet. Aber Factoring lässt sich eben hervorragend in M&A-Strukturen integrieren. Es ist eben nicht ein reines operatives Finanzierungsinstrument, sondern ein zentraler Hebel in den Transaktionen. Das heißt, neben der klassischen Akquisitionsfinanzierung auch ein Factoring mit den gegebenen Vorteilen einzubauen.
Wenn ich mich jetzt dazu entscheiden wollte, das zu tun und Factoring als ergänzendes Tool einsetzen möchte, wie mache ich das am schlauesten? Also wo und wann kann und sollte Factoring klassische Akquisitionsfinanzierungen ergänzen? Ich denke jetzt da an den Zeitpunkt, also vor dem Signing, zum Closing, erst danach. Wie siehst du das?
Wichtig ist, dass man vor Signing, also in Anbahnung der Transaktion, diese Strukturen mitdenkt. Das heißt, dass man ein Factoring in eine klassische Akquisitionsfinanzierung mit integriert, um die Sicherheitenstruktur klar zwischen den Partnern abzugrenzen und auch vorab als Investor strategisch oder aus dem Private Equity Hintergrund zu sehen, was bringt mir dieses Instrument an Zusatzliquidität in der Transaktion und wie bringe ich sozusagen alle Partner zusammen an den Tisch, um dann die Finanzierung zu strukturieren.
Was siehst du denn? Factoring häufiger als Teil von Corporate Acquisition Finance oder eher in der LBO-Finanzierung?
Wir sehen, oder ich persönlich bin ja im Bereich gerade Private Equity-Finanzierung unterwegs, sehe daher hauptsächlich den sponsorengetriebenen Einsatz von Factoring. Und da bietet es sich eben wirklich als ein Instrument an, was weit mehr als Working Capital Vorteile oder Liquidität ermöglicht, sondern man hat eben die klassischen Vorteile, Risikotransfer, Bilanzabgang und zusätzlich eben den Liquiditätseffekt. Daher im finanzinvestorengetriebenen Transaktionsumfeld ist es auf jeden Fall ein Instrument, was die meisten Finanzinvestoren mitdenken und auch einsetzen mit uns und anderen Partnern.
Okay, das ist ja schon mal gut. Wir werden gleich nochmal auf die einzelnen Vorteile eingehen. Was mache ich denn, wenn ich Factoring nachträglich in eine Finanzierung einbauen möchte? Ist das theoretisch möglich? Also wann kann ich das am besten tun? Und auch es geht um die Partner, die dann noch mit an Bord sind. Wo gelingt es am besten? Einfacher bei der Bank oder ist der Debtfonder genauso flexibel? Wie siehst du das?
Das ist jetzt schwierige, direkt zu beantwortende Frage. Aber prinzipiell ist es wichtig, dass jeder, und das wird auch immer mehr marktgängig, dass es einen Factoring Basket gibt, gerade in den Bankkonsortien. Das heißt, da kann nachträglich dann ein Partner relativ einfach einsteigen. Das heißt aber auch da muss vorab vom Debt Advisor oder eben dem Unternehmen selbst, wenn das die Finanzierung selbst strukturiert, ein Factoring Basket in der Dokumentation vorgesehen sein, der dann in den meisten Fällen Non-Recourse Factoring freischaltet. Dann lässt sich das relativ einfach machen in Strukturen, nicht nur mit Debtfonds, aber eben auch mit Debtfonds, wo eben natürlich ein sehr klares Sicherheitsbedürfnis auch der Finanzierungspartner da ist, die eben dann auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gerne in ihrem Sicherheitenbereich haben, ist es ein bisschen schwieriger, nachträglich da in diese Struktur einzusteigen. Das geht natürlich. Da muss man sich dann mit den bestehenden Finanzierern zusammensetzen und eine klare Abgrenzung finden. Ist ein bisschen aufwendiger, als wenn es eben vorab mitgedacht wurde und auch in der Dokumentation so dann steht.
Aber machbar, sagst du?
Machbar, außer es gibt natürlich auch Partner, die sagen, diese Forderungen, also die Forderungslieferung, Leistungen sind mir als Sicherheit so wichtig, beziehungsweise die möchte man nicht freigeben, dann hat man Konflikt und dann kann man auch als Forderungsfinanzierer eben nicht einsteigen. Und gerade in Super-Senior-Strukturen sind natürlich die Forderungen eine sehr wichtige Sicherheit, wo es dann eher schwieriger ist, einzusteigen.
Mhm. Lass uns mal davon ausgehen, dass man einsteigen kann und möchte. Und du hattest das jetzt vorgangs schon angerissen. Welche Vorteile habe ich denn, wenn ich eine Factoring-Komponente einbaue? Also ich denke gerade so an Effekte eher Post-Closing. Also klar, ich habe mehr Liquidität. Was ergibt sich darüber hinaus noch?
Das sind sozusagen, da würde ich jetzt nochmal auch die ganz klassischen Factoring-Vorteile nochmal hier wiederholen, weil so oft das kommuniziert wird, desto sehr vergisst man das auch. Man vergleicht Factoring ja oft mit einer ganz normalen RCF, einer Working Capital Finanzierung, die die Bank mitbringt. Aber es gibt eben weit mehr Vorteile. Erstmal habe ich einen sehr hohen Liquiditätseffekt aus den bestehenden Forderungen. 80, 90, teilweise darüber hinaus Prozent der Forderungslieferung Leistung kann ich in Liquidität wirklich für das Target, für das Unternehmen dann umsetzen. Dann habe ich natürlich einen Risikotransfer. Das heißt, wir jetzt als Finanzierungspartner kaufen die Forderung von dem Target in einem echten Kaufgeschäft auf unsere Bilanz. Das heißt, Bilanzabgang beim Target und dadurch ein hundertprozentiger Risikotransfer auf uns. Das ist eben eines der Punkte, der immer mal wieder vernachlässigt wird, wenn man eine Warenkreditversicherung hat. Okay, dann hat man das abgesichert. Und natürlich, und das auch aus Finanzinvestorensicht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass ich einen Bilanzabgang der Forderung habe und dadurch meine Bilanzmetrik verändere. Ich verkaufe Forderungen, erhalte dafür Cash und habe dadurch veränderte Bilanzkennzahlen und auch eine veränderte Position einfach in meiner Finanzierungsstruktur.
Okay, damit ich das auch tatsächlich richtig verstanden habe. Du sagst, Factoring wirkt sich positiv auf die verschiedenen Bilanzkennzahlen aus. Das heißt, ich habe sowohl einen positiven Effekt auf jetzt Net Debt, Working Capital und auch, wenn jetzt die Finanzinvestoren anguckt, auf den Leverage.
Genau so ist es, weil ich die bestehenden Forderungen aus der Bilanz gegen Cash tausche und dann, das ist natürlich dann immer die Situation, was mache ich mit dem Cash, entweder klassisch als Working Capital Finanzierungsinstrument im Unternehmen lassen, das aber eben bei, eben wir sagen dann Überschussliquidität, aus rechtlicher Sicht muss man in Deutschland einen gewissen Teil auch im Unternehmen behalten, aber kann Zusatzliquidität, die daraus generiert wird, für Add-on-Akquisitionen nutzen, für Erweiterungen, für CapEx, für teilweise auch Dividendenzahlungen, aber das eher am Rande. Aber habe dadurch einfach mehr Spielraum für eben die Ausrichtung des Unternehmens und habe eben zusätzlich noch den Vorteil, dass ich mit diesem Factoring-Programm einen sehr guten Blick auf die gesamte Forderungsstruktur des Unternehmens habe.
Lass uns mal noch über Covenants nachdenken. Wie ist es denn da? Kann ich gerade in einer angespannten Finanzierungssituation durch Factoring auch hier eine Entspannung erreichen?
Absolut. Wenn ich einen Factoring-Partner, und das machen wir auch immer wieder in angespannten Situationen, wenn es schon Bankgespräche gibt, gegebenenfalls Standstills im Extremfall, aber auch davor, wenn man sieht, naja, das wird ein bisschen schwieriger aufgrund der makroökonomischen Lage oder aufgrund auch anderer Thematiken, dass ich mir einen weiteren Finanzierungspartner mit an Bord hole, der eben Factoring anbietet, der Liquidität zusätzlich einbringt und auch einen Teil eben des Risikos nimmt. Wenn das mit den bestehenden Banken abgestimmt wird, ist das was, was eben durch den zusätzlichen Cash-Effekt dann sich auf jeden Fall sehr positiv auf bestehende Covenants auswirken kann.
Lass uns mal nochmal auf die Zeitschiene gucken. Wann sollte sich ein Unternehmen oder auch der Investor spätestens mit dem Thema Factoring beschäftigen, damit es noch sinnvoll in eine zu erledigende Transaktion einzubauen ist?
Wir steigen mit den Finanzinvestoren wirklich im Angebotsprozess. Wenn sich der Investor das Target anschaut, bieten wir unseren Partnern mit an, dass wir sozusagen diesen Factoring Due Diligence Prozess dann aufmachen und schon am Anfang das einfach prüfen, dem Investor dann den Liquiditätseffekt darstellen, einen indikativen natürlich erstmal. Das heißt, im Prozess, wenn man die ganze Finanzierung denkt und schon davor Informationen eben im Datenraum zur Verfügung stehen zu den Forderungsbeständen, dann das einmal prüfen und in die Gesamtfinanzierungsplanung eben mit eindenken sozusagen, dass man das vorab klar hat und man sieht dann eben, dass man, wenn Factoring zum Closing, also dann faktisch einen Tag nach Closing oder man kann auch im Moment in den Closing Actions Factoring mit implementieren, aber wenn das dann aktiv ist, dass man eben direkt vorab den Prozess sauber aufgesetzt hat und dann kann das sehr, sehr gut eben in die Transaktion auch mit reinlaufen.
Wie finde ich denn den richtigen Partner? Also bitte uneigennützig antworten. Was sind denn die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer Factoring-Gesellschaft?
Genau, die eigennützige Antwort ist ja sehr klar. Aber die uneigennützige Antwort ist, dass es neben jetzt den kommerziellen Rahmenbedingungen wirklich im Markt darauf ankommt, wer ist der richtige Partner? Das heißt, wer ist in welchem Bereich einfach stark? Verschiedene Anbieter im deutschen Markt haben eine unterschiedliche Ausrichtung. Wenn wir mit Finanzinvestoren arbeiten, was ich auch persönlich als Erfahrung gemacht habe, ist, dass Transaktionssicherheit sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, in der Marktabteilung ist man natürlich erstmal aktiv unterwegs und sieht, dass die Welt sehr, sehr positiv. Aber dass gerade in einem Transaktionsumfeld, was zeitkritisch ist, wo dann die Liquidität auch fix eingeplant ist, dass es da wichtig ist, dass die Partner, also die Private Equity Partner wissen, dass der Bankpartner das, was er jetzt analysiert, dass das auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eintritt. Das heißt, Transaktionssicherheit, das heißt, wie kommuniziert mein Bankpartner, sagt er auch, wenn was nicht funktioniert. Und das ist ja natürlich total wichtig, nicht, dass ich dann kurz vor Closing dastehe und mir fehlen dann ein zweistelliger Millionenbetrag an Liquidität am Ende, den ich irgendwie über eine Bridge oder sowas dann noch einbringen muss. Das ist der Punkt. Und dann natürlich auch ein unterschiedlicher Risikoappetit der verschiedenen Marktanbieter. Das ist das. Das heißt, es gibt für gewisse Sektoren da Partner, die eben stark sind und in anderen Sektoren sind andere stark. Das heißt, neben kommerziellen Themen, die natürlich Preis ist wichtig, aber kann dieser Anbieter liefern, was er verspricht und hat er auch im Hintergrund eine Gruppe, also hat er eine starke Refinanzierung, hat er einen starken Partner im Rücken. Und das ist wichtig, dass man auch in schwierigen Zeiten, dass da der Bankpartner natürlich solide aufgestellt ist.
Stichwort Risikoappetit, weil du es gerade gesagt hattest. Welche Anforderungen stellen denn die Factorer typischerweise sowohl an Forderungsqualität als auch an Debitorenstruktur? Und wo seht ihr das jetzt, dass es in der Praxis auch mal kritisch wird?
Genau, also unser Hauptaugenmerk ist, wenn wir uns so eine Transaktion anschauen, natürlich erstmal das Forderungsportfolio. Wir schauen uns auch, und das wird manchmal so ein bisschen vermischt, dass man sagt, es geht nur alles auf die Forderung, aber das Forderungsportfolio als Hauptaugenmerk, aber natürlich die Liquiditätssituation des Unternehmens, was dann unser Vertragspartner wird, das ist auch ein entscheidender Punkt. Aber wenn wir jetzt, deine Frage zieht ja, glaube ich, aufs Forderungsportfolio ab. Wenn wir uns das anschauen, dann geht es darum, ist es ein nicht zu konzentriertes Forderungsportfolio? Da sind wir im Factoring viel flexibler als jetzt zum Beispiel in der ABS-Struktur. Das heißt, wir können schon Konzentration nehmen, aber eben keine vielleicht 100-prozentige Konzentration im schwierigen Sektor ist einfach jetzt nicht so das, was man gerne macht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich vom Unternehmen ein sauber gemanagtes Portfolio hilft eben den Anbahnungsprozess schneller voranzutreiben. Wenn das nicht so sein sollte, dann muss man eine gewisse Aufräumarbeiten noch tätigen. Aber ansonsten ist das einfach ein granulares Portfolio, was gut gemanagt ist. Und natürlich jetzt aus unserer Forderungsfinanzierungssicht geht es immer darum, wir kaufen Forderungen, die aus einem Geschäftsprozess entstanden sind, der eine abgeschlossene Leistung voraussetzt. Das heißt, so projektbasierte Milestone-Payments oder für Software irgendwelche Monthly Payments, das ist schwierig in so eine Finanzierungsstruktur einzubringen.
Gibt es darüber hinaus Branchen, die ihr exkludiert?
Es gibt aus Konzernsicht, aber da hat jeder Anbieter so seine eigene Sache, dass es gewisse Sektoren gibt, die jetzt aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien eben nicht mehr so fokussiert sind. Ganz generell kann man sagen, man kann alle Branchen machen, wo eben Forderungen entstehen, ja, die nicht in diesem, also Bausektor ist was, wo man einfach mit dem Factoring nicht weiterkommt. Da gibt es vielleicht Spezialanbieter, die dann da Finanzierungsstrukturen finden, aber wo jetzt der klassische Ansatz auch in Übernahmen einfach nicht so funktioniert, wie das jetzt zum Beispiel bei einem Automobilzulieferer ist ja aktuell auch eine angespannte Situation, ja, dort. Aber da kann man eben nach wie vor auch sehr gut agieren, wenn man sein Handwerk versteht, so wie wir das ja tun, und halt das Forderungsportfolio dann auch dementsprechend gut aufgestellt ist.
Mhm. Anderer Aspekt, wie schnell seid ihr denn? Also wie realistisch ist die Umsetzung mit Factoring-Komponente unter engen Timelines? Weil so ein Deal läuft sehr oft unter hohem Zeitdruck.
Also da hängt es immer davon ab, wie ist die Datenlage? Das ist eben das A und O. Das ist das, was wir auch mit unseren Finanzinvestorpartnern dann direkt am Anfang besprechen, dass wir sagen, guckt, dass ihr so schnell wie möglich eben die Unterlagen, Forderungsdaten, gewisse Plandaten auf der Forderungsebene bekommt, damit wir das einwerten können, damit wir dann bei uns ins Kreditkomitee gehen und dann auch die operativen Onboarding-Prozesse starten können. Also man kann das in wenigen Wochen machen, fallabhängig, aber im deutschen Mittelstand ist man da in 4 bis 6 Wochen durch so einen gesamten Prozess. Wenn eben man dann auch Zugriff auf Target hat, ist man da gut dann durch.
Okay, also durchaus flott unterwegs. Lass uns mal nochmal auf die Partner gucken. Gibt es denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt mit Bank oder Investoren zu tun hast, typische Missverständnisse, die dir entgegenkommen, wenn es ums Factoring geht?
Also wie anfangs erwähnt, ist so ein bisschen das Factoring ja so als Randbaustein, beziehungsweise früher war das Missverständnis, naja, man, das ist ein teures Notfallinstrument, was man halt nochmal so nimmt. Das hat sich halt komplett verändert. Das mag in der Vergangenheit mal so gewesen sein, aber es ist natürlich ein Spezialfinanzierungsinstrument, aber es ist absolut weit verbreitet und ein Werkzeug sozusagen in dem gesamten Finanzierungswerkzeugkasten. Daher dieses, man nimmt es nur für irgendwie operative Finanzierung und nicht weiter gedacht eben als Instrument, um die Bilanz irgendwie anzupassen, um eben auch ein super sauberes Working Capital Management zu haben. Das sind so die Missverständnisse. Und dass es eben nur bei kriselnden Unternehmen eingesetzt wird, das ist nicht der Fall, sondern das kann man da auch machen. Und da mag das auch aus der Historie herkommen. Aber es ist was bei Top-Bonitäten in Deutschland und eben auch bis in wirklich große Strukturen herein eingesetzt wird, weil es einfach so weil es einfach eine sehr, sehr klare Umsetzung ist. Ja. Einen Plan hat und weil es nicht ganz so viel Dokumentation hat wie jetzt andere Working Capital Finanzierungsinstrumente im großen Bereich, wie zum Beispiel ABS-Strukturen.
Wie ist es denn auf der Käuferseite, also beispielsweise strategische Käufer oder auch Private Equity Häuser, wie nehmen die Factoring wahr nach deiner Wahrnehmung?
Also bei strategischen Käufern ist es aus meiner Sicht noch so ein bisschen verhaltener. Bei Private Equity ist es absolut ein Instrument, was geprüft wird, weil es einfach in den meisten Strukturen wirklich sinnvoll ist, das einzusetzen. Gerade wenn man eben unter Renditeaspekten Unternehmen anschaut, auch Entwicklung, wenn ich ein Plattforminvestment mache und da Add-ons mache, dann ist es sehr, sehr sinnvoll und jetzt nicht nur als Anbieter gesprochen, aber eben auch als dann Eigentümer des Unternehmens, dass ich da so ein Factoring-Programm habe, wo ich auch die Add-ons dann direkt anbinden kann. Das ist was, wo wir das ganz, ganz stark sehen und wo es auch intensiv eingesetzt wird.
Wie ist es denn, unterstützt ihr theoretisch auch den aggressiven Finanzinvestor, der vielleicht von der Bank nicht genügend bekommen hat?
Da störe ich mich an dem Wort vielleicht aggressiv. Also wir unterstützen Finanzinvestoren, die nicht bankable Assets haben, auf jeden Fall, weil da kann man Factoring und eben andere Instrumente sehr, sehr gut einsetzen, wenn man Eigenmittel einbringt als Investor. Zusätzlich dann dieses, also Factoring einzusetzen, das ist absolut zielführend. Und wir unterstützen natürlich Investment Cases, und das ist auch was, was wir uns in der Due Diligence anschauen, die durchfinanziert sind. Wir wollen ein tragfähiges Geschäftsmodell sehen. Das heißt, wenn du unter aggressiv verstehst, Investoren, die eben Assets kaufen und dann relativ schnell das liquidieren, dann machen wir das nicht. Und das, also wir sind, haben genossenschaftlichen Hintergrund. Auch das, wir wollen eine langfristige Finanzierung sehen. Also einen stabilen Case, in den wir einsteigen und in dem wir partnerschaftlich dann auch zusammenarbeiten. Das ist unser Ansatz und das hat sich in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut umsetzen lassen am Markt. Da gibt es eine gute Nachfrage danach.
Ich würde gerne noch auf das Thema Exit zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt Factoring im Prozess der Exit Readiness? Und erlebt ihr das eher als einen wahrnehmbaren Vorteil oder als einen zusätzlichen Komplexitätsfaktor, wenn ihr sagt, okay, da ist auch noch Factoring mit dabei in solchen Transaktionen?
Also ich würde dafür plädieren, dass es ein absoluter Vorteil ist, weil wenn ich als Verkäufer auf den Exit hinarbeite, habe ich dann eine gut etablierte Struktur. Wenn ich mir auf Käuferseite das anschaue, hilft eben genau das, maximale Transparenz aufs Working Capital mit dem Factoring. Das heißt, das kann problemlos, kann ein Target oder ein Portfoliounternehmen dann von einem Investor mit Factoring veräußert werden. Auch das, wir arbeiten seit vielen Jahren mit Finanzinvestoren zusammen. Das heißt, unsere jetzigen, die Eigentümer der Unternehmen, mit denen wir gestartet sind, sind andere als eben die Finanzinvestoren, weil sie es an Strategen verkauft haben und in andere Gruppen veräußert haben. Das heißt, die Finanzierung kann durchaus bestehen bleiben. Wir schauen uns dann in so einer Transaktion einmal die neue Finanzierungsstruktur, den neuen Eigentümer an, können dann auch Change of Control waiven und dann in der neuen Struktur weiterarbeiten. Das heißt, das kann nahtlos einfach weiterlaufen, so die klassischen Bankthemen, die man sich dann anschaut. Aber wenn man da überall Tick the Box macht, dann kann man das mit in eine neue Struktur mit übernehmen und dort auch weiterführen.
Okay. Ich würde gerne ganz zum Schluss noch mal kurz eine Markteinordnung haben wollen von dir. Wie siehst du denn die Zukunft von Factoring im deutschen M&A-Markt generell? Also glaubst du, in 20 Jahren sprechen wir da als Standardbaustein vom Factoring oder bleibt es schon eher ein Spezialtool?
Ich hoffe, dass wir auch vor 20 Jahren da als Standardbaustein sprechen, gerade integriert eben als ein Mittel, was in der Akquisitionsfinanzierung einfach mit integriert ist. Das heißt, auch wir jetzt als Targobank haben ja mit der OEB-Transaktion da auch jetzt einen wirklichen Akquisitionsfinanzierungspartner und dass man da auch kombinierte Strukturen anbieten kann, die für den Investor oder für das Unternehmen ein hier One-Stop-Shop, sagt man immer so schön, sind ein Partner, der dann diese Bausteine anbietet und der dann eine Akquisitionsfinanzierung eben mit einem echten mit einem Non-Recourse Factoring integriert schon hat. Das kann sehr gut funktionieren. Und auch im Konzernbereich bis zu gewissen Größenordnungen, wo Factoring wirklich super stark ist, gehe ich fest davon aus, dass sich das weiter nochmal verändert und noch einfacher wird in der Umsetzung durch jetzt die ganzen digitalen Prozesse, die in den Unternehmen ja vorangetrieben werden, durch automatisierte Daten, auch Bewertungen dann der Forderung, dass es hoffentlich und auch voraussichtlich einfacher, also noch einfacher wird, das ist ja schon super einfach und dadurch einen absoluten Bestandteil, auch einen weiteren Bestandteil hat, weil es eben so charmante Vorteile hat, die ich ja genannt hatte.
Ich habe noch eine letzte Frage. Welchen Rat würdest du CFOs, Unternehmern oder auch Investoren geben, die Factoring bislang jetzt noch nicht aktiv im M&A-Kontext mitdenken? Und ich möchte jetzt nicht hören, dass sie dich anrufen sollen, also darüber hinaus geht's.
Wie bereits gesagt, dass wirklich sich einmal mit jemandem unterhalten, der das lange gemacht hat im Markt und diese Vorteile sich nochmal aufzeigen zu lassen, dass es eben weit mehr als Liquidität ist und dass es sich sehr, sehr gut integrieren lässt in bestehende Strukturen. Das heißt, auch das wächst ja mit dem Umsatz mit. Wirklich der Rat, sich mit Experten da auseinanderzusetzen und das als strategischen Baustein zu sehen, der mit den sonstigen Finanzierungsstrukturen eben dann auch harmonisch einhergehen kann und sich weiterentwickelt.
Ja, ich denke, in den letzten Minuten sind auf jeden Fall die Vorteile sehr klar geworden. Und da danke ich dir auch dafür, dass du uns da so eine gute Einordnung gegeben hast und eben auch so ein bisschen die Angst nehmen konntest vor zusätzlicher Komplexität. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke dir für die spannenden Fragen.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com